Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Ihr habt den richtigen Podcast geladen, das ist die alte Schule und nur hier bekommt ihr die Legenden aus der goldenen Ära des Automobils serviert. Mein Name ist Carsten Arndt und mein heutiger Gast ist nicht nur erfolgreich mit einem damals gänzlich ungewöhnlichen Fahrzeug, die Rallye Paris-Dakar, gefahren, er war bei Porsche der Mann für die feuchten Träume eines jeden Porsche-Fans. Er hat unter anderem den GT3, GT2, Carrera GT, 964 und 993 RS und viele, viele Traumautos mehr zu verantworten. Und was er da alles erlebt hat, wie er beim Wüstentest als Lebensretter für eine Fata Morgana gehalten wurde und was er an Walter Röll bewundert, erfahrt ihr in dieser Stunde. Herzlich willkommen zur alten Schule, Roland Kussmaul. Und ich habe ihn standesgemäß in der Porsche Klassik Werkstatt in Stuttgart getroffen und um uns herum standen zwei ganz besondere Unikate. Das muss ich jetzt noch erzählen, denn die wurden gerade überholt zum Jubiläum. Ein Porsche 914 mit 8-Zylinder-Motor, den Ferry Porsche 1969 zu seinem 60. Geburtstag bekommen hat, und noch ein 914 mit einem Renn-8-Zylinder aus dem Porsche 908, den sich ein gewisser Ferdinand Piëch hat bauen lassen. Darum hört ihr im Hintergrund auch immer mal wieder ein paar Werkstattgeräusche. Jetzt aber viel Spaß mit Porsche Renn- und Entwicklungsingenieur Roland Kussmaul.
Welches Erlebnis war für Sie rückblickend am beeindruckendsten, spontan?
Spontan würde ich sagen, die Stabilität vom 11er hat mich am meisten überrascht, nachdem ich mir auf der Autobahn mal fürchterlich überschlagen habe mit einem Versuchsauto. Wir haben früher... Da waren die Strecken, wo man Messungen machen konnte, wie Getriebeöltemperatur, wo man lange Zeit Beharrung fahren muss. Sonst geht die Getriebeöltemperatur sofort wieder runter. Haben wir damals auf der Autobahn gemacht. Schändlicherweise, aber mit keinem Risiko. Ja. Und da hat sich ein Franzose Rosse gedreht gehabt mit einem 2CV und er stand quer auf der Fahrbahn. Ich bin mit 250 angekommen und habe dann ausgewichen, bin auf den LKW draufgeprallt vom Mercedes, Versuchs-LKW mit Vetoplatten drauf. Und dann hat es mich ein paar Mal überschlagen. Und ich bin ausgestiegen, habe die Tür aufgebracht. Und das Auto war mit seiner runden Form geeignet zum Überschlag. Also das war die größte, für mich negativ-positive Überraschung am Anfang meiner Karriere.
Beeindruckend, aber Sie haben sich ein paar Mal mehr noch überschlagen. Jürgen Barth hat es unter anderem auch mal erzählt, auf der Repco-Rallye oder so. Also die Stabilität von Porsche haben Sie öfter mal auf dem Prüfstand gehabt.
Ja, ich habe also immer den bösen Buben spielen dürfen. Also der Singer kam mal nach Hause nach einem 1000-Kilometer-Rennen mit dem Gruppe C damals. Und der Singer sagte, der Stefan Bellof damals, der sagte, die letzten paar Runden war das Auto komisch. Zieh mal deinen Strampelanzug an. Ich war immer der Nutzfahrer. Also das war halt geschickt, weil da brauchte man keinen Derek Bell von England holen oder Chuck Hicks aus Belgien, sondern wir waren 5 Meter auseinander und der Singer war mein Chef damals. Mhm. Der hat gesagt, zieh dich an, wir müssen mal ein paar Dinge versuchen. Und dann haben wir das Auto vollgetankt und neue Reifen drauf. Und da bin ich 3 Runden gefahren, ich habe mich das vordere linke Rad verlassen und ist durch die Botanik gerollt, aber dummerweise vor einer Rechtskurve. Das heißt, ich konnte die Kurve also nicht mehr fahren und bin dann mit dem Gruppe C vom Stefan im Zaun gesteckt. Also so einen Sicherheitszaun hatten wir damals an der Strecke eingewickelt, dummerweise. Und unten hat es den Tankstutzen abgeschlagen. Und dann liefen diese 120 Liter Sprit, die da gerade frisch getankt waren, die liefen dann unter das Turbomotor, kennen Sie ja vielleicht, ja, von der Temperaturfarbe, also so rot wie so ein 14er. Und da lief das ganze Benzin drunter aus und ich hatte eigentlich den Kammbeinknochen gebrochen, sonst nichts passiert, aber ich kam aus dem Auto nicht raus. Die Tür ließ ich gerade so weit öffnen von dem Zaun. Und bis die Feuerwehr kam, habe ich mir immer geschworen, den Feuerlöscher, den langst du nicht an. Weil das hält nur für 30 Sekunden. Und bis die da sind, ist das nur ein Leidensweg. Also Feuerlöscher machen wir gar nicht. Und das war so in Weissach einer meiner fürchterlichsten Unfälle, die ich da hatte. Und dieser Kammbeinknochen, das ist ja nicht gerade ein einfacher. Das war ungeschickt, weil 4 Tage später wollte ich nach Afrika für die Paris-Dakar 84, also 83 Tests fahren mit dem Chuck X und dem René Mitsch zusammen. Aber ich war ja auch Fahrer und bin nach Leonberg ins Krankenhaus gekommen und haben die mir einen Gips dran gemacht. Dann habe ich gesagt, ich komme morgen wieder. Und ich sagte, wieso? Sie brauchen erstens 14 Tage oder so kommen. Ich sagte, ich komme morgen mit meinem Kunststoffer von der Kunststoffabteilung. Und dann macht er mir einen Glasfaser-Kunststoffverband hin, so eine Schiene. Und dann gehe ich nach Afrika. Dann habe ich gesagt, der ist nicht ganz dicht. Den müssen wir vielleicht in eine andere Abteilung schicken. Und so war das auch. Wir haben da Kunststoffteil hingemacht. Das konnte man jeden Abend ausblasen vom Sand. Und habe ans Lenkrad von so einem LKW, landwirtschaftlichen Fahrzeugwerkstatt, so einen Knopf mir besorgt. Das kennen Sie vielleicht, da gibt es so Knöpfe ans Lenkrad. Ja, und das ging fantastisch. Ich habe mir lange überlegt, ob man das nicht immer machen sollte. Sechs Wochen in Afrika, so mit dem Gips oder mit dem GFK-Teil.
Und danach ist aber gerade zusammengewachsen. Das hat alles gepasst.
Wunderbar.
Können wir also Porsche-Leute auch für was anderes nehmen, die Kunststoffe?
In der Zeit haben wir da gute Arbeit gemacht und unter anderem auch ein paar Deutschen das Leben gerettet.
Erzählen Sie die Geschichte. Das
ja, da bin ich zufällig gefahren nach Agadem rüber. Da kam so ein Felsturm auf uns zu und wir sind mit dem Rennauto immer vorausgefahren. Wir haben einen LKW dabei gehabt, einen Mercedes G als Serviceautos. Mhm. Und weil die waren ja viel zu langsam, um eine Erprobung vernünftig zu fahren. Und dann haben wir immer gesagt, von dem Platz jetzt hier, wir trennen uns hier und fahren 50 Kilometer. Und nach 50 Kilometer höre ich auf und komme wieder zurück. Oder ich bleibe dort stehen, je nachdem. Mhm. Und ich war da vielleicht 20 Kilometer von meinen Leuten weg. Und bin im Riesentrift in dem weichen Unterboden um diese Felsformation rumgefahren. Da kam da ein Kerl rausgesprungen und hat gewunken und geschrien. Und dann kam der mit Tränen in den Augen her und hat gesagt, ich weiß nicht, ob es eine Fata Morgana ist. Ich stehe jetzt seit Tagen da unten mit meinem Kollegen. Und dann höre ich da einen Rennmotor oder sowas Ähnliches. Und dann kommt da ein Porsche immer riesen Slide um die Felsen rum. Das kann die Wahrheit nicht sein. Dann hat sich herausgestellt, also ich habe dann gesagt, kein Problem, wir können dir helfen. Mein LKW kommt in einer halben Stunde und dann können wir versuchen, das wieder hinzukriegen. Und das haben wir dann auch gemacht. Aber die haben kein Wasser mehr gehabt, nichts mehr. Also die wären
da wär's zu Ende
fertig
gewesen. Kein Handy natürlich, ne, zur damaligen Zeit. Also da gab es kein Entkommen.
Das war... Ja, schon was Tolles.
Und dann sind Sie mit dem Jackie X, der hat ja eigentlich erst Porsche zu Paris-Dakar gebracht.
Ja.
Der ist gekommen zum Herrn Bott, glaube ich, und hat gesagt, hat den versucht zu überreden, die Rallye mitzufahren.
Ja, der saß mit dem Texaco-Oberhäuptling mal im Flieger zusammen. Mhm. Und dann haben die über Dakar gesprochen. Der X ist Dakar gefahren gewesen, ein Jahr vorher. Mhm. Und hat er ihm erklärt, dass es eigentlich eine ganz werbeträchtige Geschichte inzwischen ist. Und er hat gesagt, er macht das bei Porsche doch. Wir bezahlen das Ganze. Und so kam das zustande. Und dann war damals die Zeit eine komplett andere. Ja. Wir haben uns getroffen beim Bott damals, der Chucky, der Falk und ich. Und dann hat der Chucky erzählt von der Rallye und dass wir das machen könnten. Wir haben aber zu dem Zeitpunkt kein Allradauto, nichts gehabt. Mhm. Dann habe ich ja zu Bott gesagt, weil er fragte mich, kannst du das machen? Also traust du dir das zu? Dann habe ich gesagt, ja, wir brauchen das schon lange, weil wir haben gar kein Allradauto. Er hat gesagt, doch, ich habe eins. Mein Dienstwagen, dem haben sie da so Audi-Getriebe reingemacht gehabt. Und mit dem fuhr er nach Hause auf die Alp da hoch.
Ach, das hat er ja schon, das hat er schon mal gebaut für sich.
Ja, und dann hat er gesagt, Steins. Hat den Schlüssel über den Tisch geschoben. Und ab dem Zeitpunkt hatte ich dann sein weinrotes 911er Allradauto.
Mit dem sind Sie auch durch die Wüste gefahren zum Trainieren, ne?
Das weinrote Auto ist berüchtigt gewesen dann. Mit dem fuhren wir tausende von Kilometern in Afrika rum. Mhm. Natürlich auf Rallye umgebaut, aber wir haben angefangen in Era Lessin da oben bei VW, weil es auch Sandboden hat. Und haben da die ersten Teile kaputt gemacht und dann sind wir nach Afrika gegangen mit dem.
Beeindruckend. Und
da sind Sie. Was toll war, was also heute nie mehr gibt, der Bott hat sich das Ganze angehört, hat mich gefragt, weil ich kannte von der Safari ein bisschen schon diese Hardrally-Beanspruchung vom Auto, was man da tun muss. Und dann hat er gesagt, du traust dir das zu, also dann machen wir es. Ohne irgendeinen Vorstandssitzung zu machen oder irgendetwas, sondern er hat entschieden als Entwicklungsvorstand, wir machen das und hat seinen Vorstandsmitgliedern das dann gesagt, dass wir das tun.
So, und dann ging es weiter, dann sind Sie schon auch so ein bisschen ins Safari gefahren. 1974 hat Sie Peter Falk ins Rennteam geholt.
Ja, diese alle Unternehmungen für die East African Safari sind eigentlich mehr oder weniger an Stoßdämpfer und Aufhängung gescheitert. Also die Stoßdämpfer waren eigentlich das primäre Problem. Mhm. Die haben, was weiß ich, 250 Grad oder 300 Grad gekriegt, sind verbrannt eigentlich und kaputt gegangen. Und Stoßdämpfer ist halt, ohne kann man nicht fahren, mhm, in Afrika. Und die haben eine Riesenaufgabe. Und da hat der Falk meinen Chef gefragt, ob er einer wäre, der so ein bisschen in die Richtung denken könnte. Und da habe ich da immer mehr Stoßdämpfer und Zeug gemacht, Fahrversuche natürlich auch. Mhm. Und so kam dann 78 dieser Werkseinsatz in Kenia.
Mit Björn Waldegard.
Waldegard. Und das war eigentlich ein toller Einsatz, also für die damalige Zeit. Also. Der Björn hat mich dann bei dieser ganzen Testerei, hat der mich eigentlich versaut für mein Leben. Weil die Rallye-Geschichte hat mich so fasziniert, weil das ist kein so ein kompromissloser Motorsport, wie die Rennerei jetzt zum Beispiel ist. Mhm. In der Rennerei Formel 1 heute, wenn denen, was weiß ich, eine Kleinigkeit kaputt geht, Boxe rein, Schluss, Ende. Bei Rallye gibt es dieses Ende, gibt es eigentlich fast nie. Mhm. Und das hat mich fasziniert, diese Improvisation und einfach mit der Situation fertig werden, die sich ohne Ankündigung auftut. Und das war eigentlich bei der Safari also ganz toll. Der Björn hat mir so viel beigebracht. Zum Beispiel, wir sind über den Fluss drüber gesprungen. Also da war ein Fluss, der war vielleicht so 12 Meter, 15 Meter breit. Mhm. Nicht sehr tief, aber man wusste nicht, wie der sich entwickelt, weil die Safari ist meistens in der Regenzeit und dann wird das Wasser halt, das mal so war, wird auf einmal einen Meter. Mhm. Und dann hat der Björn gesagt, das probieren wir mal. Da dachte ich, was ist jetzt los? Dann war zurückgefahren, einen halben Kilometer und dann erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Gang. Und da sind wir volle Kanne in das Ding rein. Aber er hat gesagt, du musst auf dem Gas bleiben, dass der Bug oben bleibt. Wenn du auf die Bremse gehst oder vom Gas weg, kommt der Bug runter und dann geht es komplett schief.
Ja.
Und da sind wir wie so ein Stein, wo man als Kinder auf das Wasseroberfläche schmeißt, wenn wir so dreimal aufgesetzt waren wir drüben.
Ernsthaft?
Ja.
Ich dachte, das wären immer so Trickaufnahmen.
Nee, das war also unglaublich. Und so haben wir auch Reifenversuche gefahren für Dunlop damals. Ja. Und wir hatten keine Speicherkapazitäten, Datenaufzeichnung im Auto, sondern das, was man erlebt hat, hat man gehabt.
Gemerkt.
Und da bin ich dann mal mit 6 Stoppuhren gesessen, weil mechanische Stoppuhren kann man ja keine Sektionszeiten machen. Mhm. Wenn man drauf drückt, steht sie. Und wenn man die aber gestaffelt schaltet, drückt man die, wenn man die eine anmacht, kommen die andere in Bereitschaft. Und so kann man mit 6 Stoppuhren kann man praktisch ein riesen Spektrum abdecken.
Okay.
Und da wollten wir wissen, wie Traktion aussieht. Also berghoch haben wir ein Stück drin gehabt und so. Und oben haben wir Handbremse rum und wieder runter und wollten bergab wissen, wie das aussieht. Also im Schlamm oder im Feuchten. Und da sind wir, wo wir das erste Mal raufgefahren sind, ist über eine Brücke drüber. Da war innen vielleicht so ein Meter breit oder 1,50 Meter. Keine Brücke, nur außen. Und wir kamen da so leicht runter. Und ich denke, Björn, viel Whisky getrunken gestern oder sieht er das nicht? Die Brücke ist innen nicht alles da. Und dann sind wir da hin und dritter Gang oder zweiter Gang, weiß ich nicht mehr genau. Und er hat das Ding eingestellt und wir sind über dieses Loch drüber gefahren und das Auto hat eigentlich nichts gemerkt. Das heißt, er hat das Auto, wie man halt beim Elfer viel sieht, das Vorderrad in der Luft. Gerade wenn man anstellt und weich macht, also für so Safari-Zeug macht man so Auto nicht hart, sondern den macht man sehr weich, damit er viel Grip hat, mechanischen Grip. Und durch das Weiche hat er sehr viel gerollt und hat er den so in einen Rollwinkel gebracht, dass über das Loch ging das drüber und beim Runtersubs genauso. Und nach einer Weile war das alles völlig normal, dass wir über das Loch praktisch unbemerkt drüber gefahren sind.
Das ist unvorstellbar.
Das ist, Waldegard gewesen.
Leider schon verstorben. Aber ja, es gibt ein Wort, was ich gelesen habe, auch mit Björn Waldegard, Zerstörungstest. Sträuben sich doch eigentlich die Nackenhaare. Aber der hat wirklich die Autos getreten, was Sie jetzt auch gerade erzählt haben, um zu gucken, wann ist die Grenze erreicht.
Ja.
Ne? Und so, und das ist ja auch das, was heute, glaube ich, so ein bisschen fehlt, sind diese Multitalente. Ne? Also sie hatten von jedem Detail Ahnung, Motor, Getriebe, Fahrwerk. Irgendwie konnten sie alles reparieren und heute gibt es halt mehr immer so Fachidioten, ne? Die einen ganz kleinen Teil haben.
Der Puckmeister oder irgendeiner hat das mal so etwas verrückt formuliert, hat gesagt, Kusma, die Allzweckwaffe.
Ja, genau.
Das ist schon ein bisschen so gewesen.
Ja.
Ich habe Formel 1 gefahren, Indy lang gefahren, also Indy-Autos in Weissach. Ich habe Gruppe C, also alle Rennautos, die nach mir kamen, habe ich in Weissach lang Tests gefahren oder auf dieser Rüttelstrecke gefahren, das immer früher. Also das war auch ein Geheimnis der Rennautos bei uns, dass diese Gruppe C zum Beispiel, bin ich mit dem Stefan Belloff zusammengefahren, auf dieser Rüttelstrecke und mit einer vorgeschriebenen Geschwindigkeit, also mit Rennfahren, eigentlich gar nichts zu tun gehabt, weil wenn man über solche Löcher fährt mit 150, dann nimmt das Auto die Löcher gar nicht wahr. Mhm. Wenn man mit 40 drüber fährt, ist die Frequenz katastrophal, weil dann nimmt es die Achse, das Loch mit und gibt es an die Karosserie oder an das Chassis weiter. Und dann kommen die hohen Belastungen. Und da hat der Stefan am ersten Tag mit der große Stabi vom Gruppe C, der war so dick und der lief etwa so weit weg vom Schienbein. Und wenn man bloß so Teillast fahren kann, hat man ja dann keine Befestigung vom Bein. Mhm. Dann rutscht man auf dem Pedal. Und dann hat er da abends alles blau und grün gehabt. Dann habe ich ihm ich habe früher Fußball gespielt, diese Schienbeinschoner, wenn Sie das Wort kennen.
Ja, klar.
Das haben die Fußballspieler ja alle da drin.
Ja.
Habe ich ihm die gegeben, sonst hätte er am anderen Tag gar nicht mehr fahren können. Und da haben wir 500 Kilometer auf dieser Strecke. Und alles, was nicht auf der Strecke war, sind wir dann Rennen gefahren, also Schnellkurven, Querbeschleunigung, also die Nordkurve in Weißach, hat innen so Alufladen. Mhm. Das sind so vielleicht so hoch bloß Aludeckel, die einen Durchmesser haben von der. Und da geht man mit einer Achse oder mit beiden drüber im Renntempo. Und das gibt auf die Querbeschleunigung solche harten Schläge, weil das Aluminium hat keinen Reibwert.
So,
da rutscht man weg und dann kommt der Asphalt und macht wieder hohe Spitzen. Also das war in Weissach eigentlich die Erprobung für jeden Rennwagen.
So, aber das war vielleicht auch das Geheimrezept.
Ja,
sich das wahrscheinlich mal abgucken müssen.
Lassen Sie uns noch mal über die Pharaonen-Rallye in Ägypten reden, wo Sie mit dem Wolf-Henrik Unger im Mercedes-G als Begleitfahrzeug gefahren sind.
Ja, Pharaonen-Rallye war insofern lustig eigentlich für mich, weil wir haben den Mercedes-G im Jahr vorher, 85, der Hendrik und ich geprügelt. Und der Mercedes-G hat einen 280er Motor, den 3-6-Zylinder. Mhm. Und der hatte halt, ich weiß nicht, 180 PS oder sowas. Und den haben wir geplagt, dass ich dachte, irgendwann verreißt ihn und die Kolben fliegen zur Haube vorne raus. Aber der ließ sich tatsächlich fürchterlich plagen. Mhm. Aber das war einfach für das schwere Auto zu wenig. Wir haben ja da einen 500 oder 600 Liter Tank drin gehabt, um den Rennautos Benzin zu spendieren abends, dass man nicht zum Tanken musste. Mhm. Ja, mit dem haben wir voll gemacht und hat dann abgezapft wieder. Und dann haben wir gesagt, das hat keinen Wert. Also so ist das Auto nicht viel wert, weil bei der Paris-Dakar gegenüber den heutigen, die in Südamerika laufen, war damals so, dass die ganzen Lkw, alle Teilnehmer waren Teilnehmer.
Also alle die Lkw
sind auf Zeit gefahren,
ne? Ja.
Und sind natürlich morgens, was weiß ich, 3 Stunden nach uns gestartet, dass wir ganz vorne waren und eine Minute Abstand, da kann man sich leicht ausrechnen, wo die waren. Mhm. Und wenn man dann so gegen mittags um 3 einen Defekt hatte, dann hat es Stunden gedauert, bis der Lkw kam und dann war eigentlich die Rallye verloren. Und da haben wir gesagt, wir brauchen. Im ersten Jahr haben wir mich gehabt, also ich war eigentlich der Gestrafte, weil ich die Feuerwehr spielen durfte. Wir haben das Auto voll mit Achswellen, mit allem, was man sich vorstellen kann. Und der Mercedes-G war im zweiten Jahr unser relativ schnelles Auto, war aber nicht schnell genug. Und dann haben wir bei der Pharaonen ja den 928 Vierventiler Motor reingemacht. Der hat damals 320 PS gehabt.
Das gefällt mir ganz gut, das Auto eigentlich.
Ja. Und haben dann die Bremsen vom 959 reingeschweißt, weil wir Ersatzteilgleichheit hatten dann. Und dann bin ich ja, der Chucky, die sind ja gleich in Feuer aufgegangen, nach 17 Kilometer, glaube ich. Mhm. Also für mich haarsträubend, ich war ja Startnummer 3. Und wir kamen da und sahen von Ferne schwarze Wolken am Horizont. Da dachten wir, Scheiße, sind nur der El Hadjeri, der X vor uns und Motorräder. Ein Motorrad kann keine so Wolke machen.
Ja.
Und dann sind wir über eine Dünekuppe drüber, sah ich das Auto unten stehen und alles lichterloh brennend. Und Ja, ich habe versucht zu halten oder wollte halten, hat aber der Hendrik und der X haben gewunken, wir sollen weiterfahren. Und mein Beifahrer war ein Meister von uns, der hat geheult nebendran. Also so ist bei Porsche eigentlich das Feeling. Der hat gesagt, wir können da nicht weiterfahren, wir müssen da bleiben. Er hat gesagt, nein, da vorne fährt noch einer, wir fahren weiter. Und da sind wir bis Luxor, sind wir eigentlich immer voll beladen gefahren auf 2 Einsatzauto. Und dann hat der X zu mir gesagt, willst du nicht mal angreifen, bis dann waren wir Sechster? Willst du nicht mal ein bisschen Attacke machen? Und er hat gesagt, ja, aber eigentlich ist mein Job ein anderer. Und dann sagt er, jetzt tun wir mal raus, was unnötig ist. Und dann haben wir, glaube ich, 240 Kilo ausgeladen. Und dann bin ich ab da Attacke gefahren, dann sind wir im Gesamtklassement Zweiter geworden.
Mit dem
Serviceauto.
Das ist eine unglaubliche Geschichte. Jetzt verlassen wir so ein bisschen diese Rallye-Geschichte. Sie haben dann ja auch irgendwann danach, haben Sie da angefangen, ging los mit der Entwicklung 928, 944, haben sich dann mehr um Straßenautos gekümmert, beziehungsweise um die heißen Versionen der Straßenautos.
Ja, also der 944 war eigentlich so der Anfang, wo wir auch ein Cup-Auto dann gemacht haben. Mhm. Und dieser Markenpokal hat also sehr große Anklang gefunden. Also wir haben zum Teil Qualifikationsrennen machen müssen. So viele Teilnehmer gab es, weil das Auto war eigentlich nicht um so viel teurer, wie man heute Rennauto sich vorstellt, vom Straßenauto, mhm, sondern das Auto hatte härtere Dämpfer, härtere Federn, andere Stabis drin, aber das war alles überschaubar. Also einen anderen Tank musste man eigentlich haben, später, nicht am Anfang. Mhm. Und da war mit wenig Aufwand, war aus dem Auto mit einem Käfig drin oder Überrollbügel, war eigentlich ein billiges Rennauto zu machen. Und motorleistungsmäßig waren wir ja schon mit dem 44 Turbo nicht so schlecht. Also brauchte man auch nicht viel machen. Man musste nur verhindern, dass die Hunde uns bescheißen.
Den Turbodruck hoch.
Wir haben so viele Ingenieure dabei gehabt am Schluss. Ich glaube, von 6 Ingenieuren, die bei betreuungsmäßig dabei waren, waren 4 nur die auch mit der Suche nach den Betrügern beschäftigt. Weil da war ein Taktventil, elektrisches, hat es in Ladedruck geregelt. Und da haben die Leute also unglaubliche, manchmal soll einen Preis ausgeben. Also sind ins Motodrom reingekommen, in Hockheim, strahlenblauer Himmel, Scheibenwischer läuft. Da haben wir gesagt, sofort rausholen, da stimmt was nicht. Und dann haben die den Strom auf den Scheibenwischer gelegt, haben den Scheibenwischer hinten drüber ausgeschaltet und haben dann höhere Ladedruck gefahren. Oder diese Kabel mit einer Nadel angestochen. Da haben wir mit der Lupe haben sie immer in dem Kabel Einsteckspuren von Nadeln gesucht. Und dann konnten wir das auf Masse legen. Und die haben sie in der letzten Runde dann zum Fenster rausgeschmissen. Also es war unglaublich interessant. Und da sind wir auch, der Walter Röhrl, der Knut Mendel und ich sind ein 944 Turbo gefahren. Beim 24-Stunden-Rennen sind da im Gesamtklassement, Sechster geworden oder so.
Und das erfolgreichste Auto, was Zuverlässigkeit mit der kürzesten Standzeit, ja, ne, war das?
Wir haben an dem Auto, es war eigentlich nur Cup-Auto und sonst gar nichts gemacht. Und dem Walter hat es unheimlich gefallen. Also der Walter ist so ein Mensch, der so Underdog-Rollen unheimlich liebt. Also sind wir auch San Remo gefahren damals, weil er die Chance sah, dem großen Werk Audi mal eines überzubraten. Und das hätte sogar geklappt.
Aber das sind ja die Halbwelle, glaube ich, gebrochen. War das so die erste Begegnung mit Walter Röhrl? Oder wann sind Sie das erste Mal?
Na, ich kannte ihn schon ein bisschen früher. Also wir haben eigentlich ganz gut zusammengepasst. Also wir haben sehr viel Motorrad gefahren zusammen. Also so Enduro in den Bergen rum. Also Südfrankreich gibt es ja keine so strenge Vorschriften wie in Deutschland, dass man Offroad eigentlich gar nicht fahren darf. Sondern wir sind jedes Jahr mit so 4 Enduros, mit Freunden irgendwo rumgeturnt, einmal eine Woche.
Und Sie hatten nachher dann ja auch mit Walter zu tun, der nach seinem Ausstieg bei Audi, ist er dann ja Testfahrer bei Porsche geworden oder Repräsentant von Porsche und hat so ein bisschen an den Autos dann nicht mitentwickelt, aber er ist so Testfahrten gefahren.
Ja, den Walter musste man einfach verstehen. Also wir waren mal im Nürburgring mit dem RSR und sind da Reifenversuche und Abstimmungsversuche gefahren. Und dann kam der von Garzen, der damals Fahrer war bei Wehmeyer und Kastrup, also RSR-Fahrer. Mhm. Und da sagte der zum Walter, ja Walter, also so wie du fährst, da hättest du keine Chance beim Rennen. Er sagt, wieso? Da sagt er, ja, du, an der Schikane unten, also die vor der Coca-Cola-Kurve ist, kennen Sie Coca-Cola,
die letzte? Ja, die letzte vor Stadion
Ziel. Da fahre ich ja die Schikane.
Ja.
Sagt er, wenn du da schnell sein willst, musst du über die Kerbs fahren. Und der Walter hat zu ihm gesagt, ach, das will ich nicht, weil da, wo du redest von den Kerbs, da ist bei mir 300 Meter untergegangen früher. Also das war seine Erklärung. Dann haben wir aber so um, was weiß ich, 4:30, 5 rum abends, kurz vor Feierabend, haben wir gesagt, Walter, probier's mal wenigstens, dass man mal sieht, was kann man da holen da unten. Also sind wir da oben gestanden und das hörte man, weil der Wind war günstig. Und da hörte man, der Walter kam da an die Schikane und hat es wupp, wupp gemacht. Also der Motor zweimal ein bisschen aufgeheult. Und dann ist er, war um 2 Zehntel oder sowas, war er schneller. Und der Schreikommen der von Garzen hat sich gefreut und hat gesagt, ha, siehst du, Walter. Und so, ja, war alles klar. Und um 5:30, Walter sagt, kann ich nochmal einen Turn fahren? Und dann war, ja, von mir aus, der Walter raus, fuhr nochmal 2 Zehntel schneller. Da kam er rein, hat das Fenster runter gemacht und hat von weitem schon gesagt zum Garzen, merkt ihr das? Ohne Kerbs. Das war mir sofort klar, ja. Wo der sagte um 5:30, er wird nochmal gern rausfahren. Es ging ihm nur um den Beweis, dass das muss nicht sein. So ist Walter.
Ja, das ist also ein bisschen stur. Und er hat ja auch, beim 964 ist er mal ein Rennen gefahren mit Automatik. Ja? Und wo er,
Sportomatik.
Mit Sportomatik, wo er diesen Gang nicht so reinprügeln wollte.
Die größte Schande seines Lebens.
Ja.
Weil, also wir haben gesagt, für den Nürburgring müsste das gar nicht so schlecht gehen.
Also normalerweise waren die Cup-Autos natürlich mit Schaltung, ganz klar, ja. Rennauto. Aber Porsche wollte ein bisschen die Sportomatik pushen.
Ja, diese Sportomatik hat einen riesen Nachteil gehabt. Und das war, dass er nur 3 Gänge hatte. Und der andere hatten da zu dem Zeitpunkt 5. Mhm. Also das war so ein Nachteil, dass man einfach übersetzungsmäßig nicht vorne mitspielen konnte. Und dann haben wir aber zum Walter gesagt, wir machen das PR-mäßig mal und du guckst, dass er im Mittelfeld fährst oder sowas. Und er wollte den Start schon verweigern, weil ich habe ihm gesagt, also du stehst am Start, stehender Start war damals, und dann drehst du 6000 und dann ziehst du deinen Schalthebel von N, also von normal, N3.
Ach, du, das tut schon weh beim Zug.
Ich habe gesagt, es macht aber nichts, zweimal kann er es. Und dann, sobald er am Start schon mal von 10 Autos überholt war, nein, hat er gesagt,
weil er es nicht gemacht hat.
Ja. Sagt er, du kannst machen, was du willst, ich mache das nicht. Keine Chance. Und dann hat er die größte Schande ertragen müssen eigentlich. Er fuhr dann die Mercedes Stermitz, war ja mal die Miss Europa, die ist ja Österreicherin, und die fuhr im Cup und war eigentlich sehr, sehr gute, für die beste Frau lange Zeit und sah gut aus. Also.
Okay.
Und die Mercedes Stermitz war vor ihm. Und er hat genau austariert gehabt, die letzten 3 Runden, wo kann ich die mal austricksen? Weil hinter der Frau komme ich nicht an. Also das geht überhaupt nicht. Da kam die sollte die vierte Runde kommen, dann haben die Nürburgring-Leute, also die größte Blamage, die ich erlebt habe, das Rennen sollte 4 Runden gehen. Und die haben sich verzählt und haben noch 3 abgebrochen. Muss man sich mal vorstellen. Und dann ist der Walter hinter der Mercedes natürlich angekommen, weil er hatte auf die 4. Runde alles vorbereitet. Und das hat ihm also lange Zeit wehgetan.
Die späte Rache für Michel Mouton. Und so hat er auch durchgängig, haben sie da immer zusammen die ganzen Sportversionen abgestimmt. Ein Highlight vielleicht der Carrera GT, oder? Wie war die Entwicklung oder wie ging das los? Da?
Ja, also Carrera GT habe ich am Anfang sehr viele Projekte im Hals gehabt. Also wie gesagt, von jedem Modell, also 993 oder so, das Cup-Auto, den RS, den GT3 normal, den RS, das Cup-Auto, ein GT2 parallel meistens dazu. Also ich habe da immer, der GT2 war ja zeitlang auch unser Rennauto.
Der GT9 also und 3 mit den eingepackten Kotflügeln.
PPR damals, da sind wir ja überall rum auch GT2 gefahren mit Turbo. Also das war ein Programm eigentlich für eine Person, nur mit guten Leuten zu bewältigen. Also Leute, auf die man sich verlassen kann, denen man Jobs geben kann, ohne dass man immer hinterher ist. Mhm. Und in der Zeit kam dann der Carrera GT. Und da kamen Leute dann, man musste zwangsläufig einstellen von anderen Firmen, woher auch immer, das ist egal. Und die haben das Auto missverstanden. Also glaubt, dass diesen Gen, wo ich hatte, dass man Auto sehr wohl zum High-Performance-Auto machen kann und trotzdem komfortabel, also dass er alltagstauglich ist. Mhm. Also dass man auch mit dem Auto, ohne dass man auf die Zähne beißen muss, täglich rumfahren kann. Und das ist nicht einfach, weil die Wochenendrenner, die sagen dann, ja, das Auto hat halt schon ein bisschen noch viel Straßenauto, mhm. aber andersrum, wenn man den hart macht, verliert man viele Kunden, die dann sagen, also fahre ich lieber mit einem Daimler oder mit einem anderen Auto, weil das Auto ist einfach brutal. Und die haben das Auto dann auf Rennen, die sind auch aus Rennerei gekommen und die haben das Auto für Rennen gut gemacht. Aber das wollte man ja nicht. Gerade bei so einem extrem teuren Auto ist ja der Kundenkreis eigentlich viel mehr auf ältere Generationen, die auch zwangsläufig dann mehr Geld haben als die Jüngeren, zugeschnitten. Und da war dann eine Fahrt in Norddeutschland oben auf dem Daimler-Gelände. Papenburg heißt da die Strecke. Und da waren alle Vorstände da. Walter war dabei, die Leute, die mit dem Auto gearbeitet haben. Ich bin hin und wieder gefahren damit, als Versuchsfahrer oder so. Und da durften die alle mal fahren. Und dann hat der Wedeking gesagt, also das Auto kommt eben so völlig daneben vor. Und was man sich da vorstellen kann, oder Walter, das war so typisch Walter, hat der Walter dann gesagt, also das Auto ist eine Katastrophe. Das Auto würde ich mir dann mal schenken lassen. Das ist in seiner eben typischen Art. Dann hat der Wedeking gesagt, ja, und was soll man machen? Wir haben eigentlich die Serienbeginnzeit vor uns. Was wollen wir denn machen? Er hat gesagt, musst du Roland machen lassen. Und dann sind wir ja mit zwei Flugzeugen da oben gewesen, weil es gibt bei Porsche Vorschrift, wie bei anderen Firmen auch, dass alle Vorstände dürfen in keinem einzelnen Flugzeug sein.
Okay.
Also haben die zwei Charterflugzeuge gehabt. Dann hat der Wedeking gesagt, du fliegst mit mir. Ich kannte den schon, wo er noch bei Porsche war, im Band, beim Gardafest, haben wir uns mal kennengelernt und so. Und er hat von Haus aus immer zu den meisten Leuten du gesagt. Auf jeden Fall sagt er, du fliegst mit mir. Und ich sage, aber nur wenn der Dürrheimer dabei ist, das ist mein Vorstand in Weissach. Und alleine fliege ich da nicht, weil ich will da ihn dabei. Und das, was ich zu sagen habe, das sage ich in seiner Anwesenheit. Mhm. Dann hat er mit mir mal ein halbes Jahr Krieg gehabt. Aber unabhängig davon, in dem Flieger hat er gesagt, also am Montag machst du Carrera GT. Aber ich nicht. Ich habe 6 Projekte im Hals, das kann ich überhaupt nicht. Er hat gesagt, bin ich der Chef oder bist du der Chef? Ab Montag machst du Carrera GT. Und dann haben wir das Auto praktisch umgeschmissen, also auf die ganz andere Art gezüchtet, auf Normalbetrieb, also auf normale Straße, Menschen.
Auf normale Menschen, das ist und, auch so ein Walter-Spruch.
Und halt Grenzbereich tauglich. Ja. Also was ja bei so Autos, nicht alle sind Profifahrer, die so ein Auto kaufen. Sondern das sind Leute, die wollen auch mal einen kleinen Drift riskieren mit schweißnassen Händen. Aber das sollte dann nicht zum Übel führen, dass man sich immer gleich dreht oder sowas. Mhm. Und dazu muss eine gewisse Gutmütigkeit so ein Auto haben. Und das haben wir eigentlich in dem Auto hingekriegt. Ich habe mal ein Skidpad oben mit Journalisten, die da waren, haben wir mal eine Vorstellung gemacht. Und da bin ich am Skidpad, wird ob Sie es kennen, weil es ja, 200 Meter Kreis, ja. Querspange durch. Mhm. Und da bin ich aus dem Kreis raus in die Querspange mal rein, im Volltrift, also so eine, also völlig überzogene Drift, um einfach sichtbar zu machen, dass es machbar ist. Also auch wenn man nicht Walter Röhrl heißt oder so. Ich meine, das war also eine ganz tolle Geschichte. Mit dem Walter waren wir mal oben, da war es noch nicht gutes Auto. Und wenn der Walter immer zurückkam, in welchem Rad haben wir ja eine Werkstatt, das ist ein Dorf, 2 Kilometer weg, toll, dass man alles arbeiten konnte. Mhm. Und der Walter ist schnauf auf die Strecke und ist rumgefahren und kam dann zurück. Und da sind immer alle Mechaniker, die Dauerlauffahrer von uns, sind auch immer gekommen und haben gesagt, der Walter ist gerade gekommen. Alle wollten hören, was der Walter jetzt Neues weiß.
Also Nordschleife oder wo?
Ja, Nordschleife. Ja. Und dann sage ich, und Walter? Er sagt, ja. Ja, ist nicht schlecht. Dann sage ich, wie ist ein Antonius-Buche da oben? Antonius-Buche kennen Sie?
Ja.
Ultraschnelle Kurve unter der Brücke durch, runter in eine Senke mit der Kompression. Und hat dort
also Döttinger Höhe, ne? Also das Döttinger Ende von der Döttinger Höhe, ja.
Und der Walter hat gesagt, also tachomäßig kriegt er mit dem Auto etwa 310 drauf dort. Dann hat er gesagt, geht es dann, geht's voll? Dann sagt er, ja, aber so alle zwei Hände muss ich gegenlenken. Dann haben die Mechaniker, hast du gehört, der Walter muss alle zwei Handbreien gegenlenken. Es war wie ein Lauffeuer, ging das durch die ganze Menge, dass der Walter an der Antonisbuche mit 310 auf dem Tacho ein, zwei Hand gegenlenkt. Das hat er erzählt, so wie wenn er sagt, Spaghetti esse ich mit der Gabel. Also gar nicht dramatisch oder so. Und das war so unheimlich. Die Leute heute noch erzählen sie manchmal davon, der Walter sagt, zwei Hände muss ich gegenlenken, Antonisbuche.
Zum Schluss war dann auch der Biedeking zufrieden,
ja,
als dann Walter sein Okay gegeben hat.
Wir sind dann mit denen nochmal da oben gewesen und das ist zwar, tut einem weh, aber wir sind mit den Vorständen dann mitgefahren, also auch der Walter, er wollte das aber nicht, aber wir sind dann mitgefahren. Und zum Teil hat es, also ich sage mal, der Finanzvorstand, das ist nur ein Beispiel, ist, oder Personalvorstand, ich muss ja nicht ein begabter Techniker sein, nee, und auch vielleicht nicht ein begabter Autofahrer. Ja. Und wenn man mit denen so mit 330 auf die Steilkurve zufährt, wo man ein bisschen schon aufpassen muss, also die gehen voll in Papenburg, ja, aber das Einlenken ist halt sehr blitzartig. Also man kommt so mit dem Auto an, in Horizontallage, muss dann eine Lenkbewegung in die Steilkurve reinmachen und dann kippt, rotiert das Auto eigentlich blitzartig, weil der Übergang ist vielleicht 40 Meter, aber bei einer 30 macht man das ja in einer halben Sekunde. Mhm. Dann macht das Auto richtig so und wenn man da einen Fehler macht, dann geht es mit 330.
Gibt's dann kann man sagen,
wenn es ganz gut geht, ist bloß Auto kaputt. Und da ist der Walter gar nicht zu haben dafür, weil er ist kein guter Beifahrer.
Da gibt es dann Vorstände, die auch viel Mist produziert haben wahrscheinlich.
Ja, ne? Auch bei uns, aber nicht die aktuelle.
Ich glaube Journalisten auch, da hat Walter auch mal so einige Sachen erzählt, mal bei der Carrera GT-Präsentation, wo Motoren hochgegangen sind. Und
ja, es ist mit den Journalisten, also ich will da nicht also schimpfen, aber das ist schon ganz schön anmaßend. Also ich bin da auch in Dölln da oben gefahren. Und wir haben da so VMAX, durften die fahren, auf dieser riesen Landefläche. Also ich glaube, da haben wir vorher mal kurz drüber gesprochen. Die ist ja die Start- und Ziel, also Start- und Landefläche, ist ja, was weiß ich, 300 Meter breit. Also da können drei so große Turboläufe nebeneinander starten. Das ist der größte Militärflughafen eigentlich, wo ich kenne. Oder ich glaube, das ist sogar der größte gewesen. Und da konnten die VMAX fahren. Wir sind am Anfang der Startbahn losgefahren mit einer von uns drin. Und dann durften die hochbeschleunigen. Und dann am Schluss hat man so 320 erreicht oder sowas. Und da hat es morgens sehr viel Hirsche gehabt. Das war ja ein Hirschrevier für die damaligen früheren DDR. Jäger, also Honecker und Wasserkugel was. Und da bin ich mal mit einem gefahren, der war von der Lüneburger Tagblatt oder Kreiszeitung oder sowas. Da habe ich zu dem gesagt, was sind Sie denn schon gefahren? Oh, sein Schwager hat einen Golf GTI, das ist ja eine Rakete und so. Aber da geht einem das Herz noch ganz schön auf Puls, wenn da sowas ist, wie so ein Hirsch irgendwo auftaucht und der verreißt das Auto, dann ist das gnadenlos, das ist ja klar.
Sind Sie auch eher einer der, ich will jetzt nicht sagen ewig gestrigen, aber es gibt ja immer speziell bei Porsche Leute, die der alten Zeit hinterher trauern. Ne? Als dann die Wasserkühlung kam, haben Sie da als Techniker gleich gesagt, endlich machen wir das, endlich können wir die Motoren noch mehr aufblasen und das noch mehr ansteuern? Oder haben Sie auch gesagt, ach, das Luftgekühlte, das hat mir schon mehr getaugt?
Ja, man muss bei der luftgekühlten Geschichte sagen, dass die ganze Klimatechnik in dem Auto eigentlich über die Wärmetauscher ging vom Auspuff. Mhm. Also der hatte ja Umwandlung im Auspuff. Diese Wärme von den Krümmern oder von den Rohren nützte man, um den Fahrgastraum zu heizen. Wir hatten da immer schon Schwierigkeiten, mehr und mehr mit den Ämtern, also mit diesen Prüfern, die die Zulassung prüfen und so, die halt unterstellt haben, dass es Risiko wäre. Mhm. Angenommen, eine Auspuffanlage hätte ein Loch durchgerostet, was auch immer. Und dann sind da zwangsläufig Abgase zu befürchten. Mhm. Und das war immer schon schwierig da mit Werkstoffbeschreibungen, dass man das klarlegen konnte, dass es nur im äußersten seltenen Fall passieren könnte und so. Also es war jahrelang schwierig, das beim Gesetz durchzukriegen, über die Wärmetauscher die Heizluft zu produzieren. Mhm. Und das Zweite war halt auch, dass man von der Kühlverteilung her mit dem Luftgebläse. Logischerweise sind da jetzt irgendwelche Zylinder bevorteilt und irgendwelche Zylinder benachteilt. Also was ist da, in dem Fall der Achter da hinten, der kriegt am wenigsten, das kriegen wir einfach nicht hin, dass ich über verschiedene Luftdurchsätze, also über die Drehzahl, ist ja mal sehr viel Luft da und mal weniger Luft. Und da ändert sich die Strömung da drin, logischerweise. Und er kriegt bei 3000 Umdrehungen sind 1, 2 und, oder 1, 3 und 5 vielleicht gut. Und bei höheren Drehzahlen ist dann 3, 5 und 8 gut oder irgend so was Verrücktes. Und das kommt man ja mit Wasserkühlung steuern. Also da kommt man die gleich bevorteilen. Mhm. Und damit kommt man auch an die Leistungsgrenzen besser dran gehen, weil vorher muss man ja zum Teil mit in den frühen Jahren mit Benzin kühlen. Also da ist mehr Benzin eingespritzt oder eingegeben worden, weil Benzin kühlt ja im ersten Moment, wenn es eingespritzt wird, ist sehr kalt und schafft dann eigentlich wieder reguläre Verhältnisse. Das hört sich verrückt an, aber es ist so.
Ja.
Und mit der Wasserkühlung hat man dann diese Probleme auf einen Schlag losgehabt und die Befürchtung, die viele Porscheaner hatten, dass mit dieser wassergekühlten Ära eigentlich der Firma schaden wird und die Kunden verärgern wird, dem war nicht so. So wenig wie 356 auf 911 haben auch die Kunden gesagt, dieses Auto, das ist halb elegante, das will doch keiner, 356 ist ein richtiges. Und so war es auch mit der Wasserkühlung. Jeder hat es dann irgendwann gern hingenommen, dass man jetzt eine Heizungsregulierung hat, die nicht mehr drehzahlabhängig ist und lauter so ein Zeug. Aber das kennt man ja drehzahlabhängig vom Käfer her.
Ja.
Wenn man warm wollte, musste man höher drehen.
Genau. Und im Endeffekt haben die Autos die Firma gerettet.
Ja.
Also 996. Nochmal zum Wiedeking zurück. Was war das für Sie für ein Typ? Also Sie haben ja wahrscheinlich öfter mit dem zu tun gehabt. Ne?
Ja, ich habe sehr viel mit ihm zu tun gehabt. Und nehmen wir mal ein Beispiel, der Walter. Ich komme oft auf den Walter, ich weiß halt viel von ihm.
Ja, genau.
Und der Walter war bei ihm, wo es darum ging, dass er einen Vertrag für die Firma Porsche kriegt, also nach dem Audi-Thema. Und da haben die also darüber gesprochen, was seine Aufgabe wäre. Und da ging es Richtung Unterschriften, hat der Walter zum Wiedeking gesagt, die waren da schon, beim Walter geht es sehr schnell, dass er partout ist, bei der Wiedeking eigentlich auch. Und dann hat der Walter gesagt, aber jetzt muss ich dir noch sagen, bevor du unterschreibst oder ich unterschreibe, wenn du das nicht vertragen kannst, dass ich zu dir Arschloch sage, wenn es notwendig ist, dann brauchst du gar nicht unterschreiben. Und da hat der Wiedeking gesagt, keine Frage, wenn ich mal irgendeinen Scheiße baue, dann kannst du auch das zu mir sagen. Und dann so ging das an. Und so war der Wiedeking war eigentlich kein radikaler, aber ein zielbewusster Mensch. Und also ich habe viele positive Dinge davon gehabt, weil zum Beispiel Serie. Ich habe in der Serie, wo wir die Cup-Autos drinnen machen wollten und auch die GT3s, haben diese alteingesessenen Porscheaner, die da in den Bändern waren, also Leute, die schon 30 Jahre da waren, die haben da ein riesiges Tamtam gemacht und haben gesagt, diesen Scheiß immer, wenn da soll ein GT3 kommen mit lauter Sonderteilen, und dann müssen wir ja erstens ein Serienauto, das wir viel schneller herstellen und so, die müssen wir alles rausnehmen oder sogar zwei, weil die Zeit nicht reicht. Und da kommen die Weißacher mit ihrem Krusch daher und machen immer da uns Schwierigkeiten. Und da bin ich mal der Wiedeking in Weißach gewesen und sagt, und alles klar, da sage ich, bei uns schon, aber bei dir da drin, da klemmt es halt hinten und vorne. Und dann sagt er, wieso, was ist? Dann sage ich, da müssen wir drüber reden. Dann sagt er, morgen früh um 9 bei der Maria anmelden, das war seine Sekretärin. Und da bin ich mal morgen um 9 drin gewesen. Und dann sagt er, jetzt mal raus damit der Sprache. Dann habe ich ihm so erzählt, dass die uns praktisch Steine in den Weg legen. Dann ruft er, Maria, ruf mal den, was weiß ich, 5 Leute. In 10 Minuten sind die da in meinem Büro. Ja, die 10 Minuten waren rum, alle waren da, keiner hat eigentlich gewusst, um was es geht. Und dann hat er gesagt, er hätte den Eindruck, dass sie also vielleicht doch viel lieber beim Daimler oder vielleicht hat auch Opel mehr Arbeitsplätze. Aber so für Firma Porsche, für die Interessen der Firma Porsche, sind sie offensichtlich nicht tauglich. Ich meine, die sind so weißware wie das Hemd. Weil da hat jeder denkt, der wird gleich entlassen. Und dann hat er gesagt, wenn ich noch einmal höre, dass der Kusma oder die Weissacher mit ihren Projekten, dass er denen Steine in den Weg legt, dann geht der Weg nur noch in eine Richtung. Und so war er. Und von da an, also ich will nicht übertreiben, aber dass sie nicht einen roten Teppich auslegt sind oder wenn ich gekommen bin, habe gesagt zu denen, ich komme heute Mittag, hat er gesagt, du kannst unter Parken im Gebäude, war der Parkplatz reserviert oder so. Also so, das war Wedeking. So hat er Dinge eigentlich hingebracht, die sonst schwierig gewesen wären.
Nun waren Sie aber auch für die Projekte verantwortlich, die Porsche das Image gegeben haben, was er gerne gehabt hat. Also nämlich dieses super sportliche Image und Autos, die immer noch erfolgreich ranfahren. Wie ist denn das eigentlich, wenn man an so eine Entwicklung rangeht? Also jetzt kriegen Sie mal einen 996 als Basis und dann heißt es, jetzt brauchen wir eine Sportversion, machen wir einen GT3. Wie stimmt man so ein Auto ab? Wie geht man da ran? Walter, jetzt komme ich auf Walter dauernd, aber der hat mal gesagt, er hat am Anfang immer Autos kompromisslos abstimmen wollen, dass er zu Porsche gekommen ist. Das war ein langer Lernprozess für ihn. Der hat gesagt, ach, das Porsche ist sportlich und das können wir noch sportlicher, noch sportlicher, noch sportlicher. Und dann kam sein geflügeltes Wort, für den normalen Menschen muss es auch noch fahrbar sein, was Sie ja jetzt auch schon gesagt haben, beim Carrera GT. Wie tastet man sich daran? Wie viel Sport, wie viel Straßentauglichkeit?
Ja gut, der erste Punkt ist natürlich, dass wir, und die Möglichkeit hatten wir damals eigentlich immer, also ich konnte am Wochenende so ein Auto mitnehmen, was ich so wollte. Mhm. Also ohne vor Genehmigung zu bekommen von oben runter oder so. Das war in meinem Ausweis enthalten. Und da hat man sich über den Standard, den Iststand von so einem Auto von 1936 zum Beispiel, hat man sich mal zuerst informiert, wie sieht das Auto technisch aus. Also hat es Doppelquerlenkerachsen oder oft haben wir gar nicht gewusst, was sie oben machen. Und das war eigentlich für uns der Anfang. Und dann hat man natürlich das Sportreglement gehabt und hat dort rausgelesen, was sind die Big Points. Also ist das Gewicht abhängig von dem Straßengewicht? Mhm. Das ist mal einer von der ganz wichtigen Punkte. Also wenn das Sportgewicht sagt, es darf 20% unter dem Straßenauto sein, dann hat man einen Punkt, der ohne Diskussion einer der wichtigsten ist, weil Gewicht ist Performance. Mhm. Und ist Schnelligkeit auch generell, also nicht bloß Performance von der Beschleunigung oder sowas, sondern auch Straßenlage, Reifenbelastung, alles, was man nimmt. Und dann war euer Punkt mal schon festgelegt, also wenn man sagt, Gewicht gehen, dann heißt es, man muss gucken, was man machen kann aus leichtem Material, also Kohlflügel, Türen, Heckklappe, Frontklappe, das sind alle beweglichen Teile, sind relativ einfach aus Kunststoff zu machen. Also zum Beispiel ich habe einen GT3 RS, also einen 96er, und der hat also vorne Kohlefaserdeckel, das ist allein von der Optik schon klasse. Also wenn man den Deckel vorne hochklappt, ist innen nicht lackiert, absichtlich, hat man ja auch nicht wollen, sondern da ist diese Kohlefaserstruktur. Und das ist Highlight eigentlich für jeden, der ein Herz dafür hat. Also wenn man das sieht, sagt er, oh, das ist toll.
Und wiegt nichts, ne? Der Deckel, was wiegt der? 4 Kilo.
Und dann natürlich Motor, auch die Homologation, also auch dort, wenn man da Titan nur verwenden durfte, wenn es in der Serie ist, zum Beispiel bei Pleuel, sind wir ja beim GT3 als erstes dann dazu übergegangen, Titan Pleuel zu haben, weil es dann auch Homologation für den Rennsport war. Und der Titan Pleuel ist halt bekannterweise um ganze Ecke leichter von oszillierenden Massen. Und das ist eigentlich der Anfang, dass man guckt, was gibt es für Reglement für die Autos, welche Rennserien gibt es und was ist dort gefordert und wo geht der Weg hin. Also der Sport war schon ein gewaltiger Punkt. Also nicht nur Autos zu bauen für Leute, die auf der Straße mehr Sport haben, sondern auch eine Basis zu haben dann fürs Rennauto. Mhm. Und das war ja dann möglich, weil wir ja immer davon ausgegangen sind, dass man zum Beispiel 1000 Auto macht. Also wenn man auch wenig verkauft, sind es immer noch 1000 von solchen Exoten.
Ja.
Und 1000 Autos war immer meistens die sportliche Größenordnung, die man machen musste, damit ein Teil die Homologation für Rennsport hatte. Mhm. Und das war eigentlich unser größter Vorteil, dass wir immer, gegen die Serie hat er ganz andere Gesichtspunkte und andere Wertigkeiten. Und wir konnten dann sagen, der GT3 braucht jetzt zum Beispiel diese Titanpleuel. Da hat der Kunde eigentlich nicht sehr viel davon. Aber das bringt uns natürlich rennsportmäßig einen gewaltigen Schritt nach vorne, indem man einfach, was weiß ich, 9.000 drehen kann oder 10.000. Ich meine, da, die RSR sind bis heute noch so, dass man die, ich sag mal, 1.000er Drehungen überdrehen kann, ohne dass dem die Fetzen fliegen.
Echt?
Ja, also okay. Die früheren, so 2-Liter Rennmotoren, wenn man da 50 Umdrehungen drüber ging, da sind entweder Kipphebel oder Ventile oder Pleuel abgefahren. Und wir sind einmal im Nürburgring 24-Stunden-Rennen gefahren mit dem RSR, mit dem Michael Bartels, den kennen Sie vielleicht noch, Formel-1-Fahrer. Und da ist am Freitagabend oder am Donnerstagabend, da gibt es ja immer wenig Trainingsmöglichkeit, auch weil die Rundenzeiten so lang sind. Da war ein Rallye da oben auf der Nordschleife. Und dann haben wir gefragt, ob wir da mitfahren können. Und die gesagt, dann müssen wir Nennungen abgeben. Dann haben wir Nennungen abgegeben, dann konnte der Michael ein paar Runden drehen auf der Nordschleife. Die haben den ein paar Mal reingelassen, immer wieder. Und dann kam er irgendwann zurück, Kinn unten, betrübter Blick. Und dann hat er gesagt, Motor ist hin. Sag ich, was heißt, Motor ist hin? Sagt er, ja, ich habe über 10 gedreht, also ich habe mich verschaltet. Und der Motor müssen wir rausmachen. Dann ich gesagt, Michael, das lassen wir mal das Training morgen abwarten. Mit dem sind wir dann 24-Stunden-Rennen gefahren mit dem Motor. Und er hat das nicht glauben können. Er hat gesagt, ich will das gar nicht wissen. Sagt er, hätte schon einen anderen Motor reingemacht, weil da kommen wir nicht weit. Es war halt bei Formel 1 so, dass wenn die ein bisschen über Drehzahl verschalten, hieß eigentlich Motor kaputt.
Ja.
Und dann haben wir das Rennen ja gewonnen, also mit dem 10.000er-Motor. Also das hat, glaube ich, auch ganz guter Ruf gehabt bei den Cup-Fahrern, dass die Autos auch Fehler verzeihten in der Richtung.
Und den GT3, den hat sich auch mal Walter Röll ausgeliehen. Und das war eigentlich ihr Brot- und Butterauto, ne? für jeden Tag, für die Deutschland-Rallye.
Ja, ja, der Walter hat mal gefragt, also wegen null Auto zu machen bei der Deutschland-Rallye. Das war damals die erste WM-Lauf in Deutschland seit langem. Und da haben wir gesagt, ja, aber viel machen können wir nicht. Und dann haben wir mein Auto, mein Entwicklungsauto eigentlich missbraucht und haben Walter seine berühmte Lenkradnarbe gemacht. Und dann sind wir zur Deutschlandrallye gegangen.
Und aber viel mehr haben sie nicht gemacht, ne? Die Lenkradnarbe und ein Käfig war drin.
Ja, ein bisschen Dämpfer und Federn anders abgestimmt wegen dieser Hinkelsteinprüfung da.
Ja.
Und, aber sonst haben wir eigentlich gar nicht so viel gemacht. Und dann hat es auf der, ich glaube, zweite Sonderprüfung ist ja, beim Trainieren müssen die einmal schön langsam fahren. Und dann ist der Walter halt beim Rallye-Fahren, fährt man ja dann statt 120, 220 oder 200 und ist gesprungen und hat er hinten durchgeschlagen. Wir haben die Bumpstop nicht genug drin gehabt. Und dann ist er zu tief runter, ist mit dem Heck, also mit dem Motor aufgeschlagen auf der Straße. Und da ist so ein Ölstutzen vom Öltank und den hat es abgerissen. Und dann haben wir das Auto runtergeschleppt in die Ortschaft, das ist so ein Weinberg gewesen. Und dann haben wir einen landwirtschaftlichen Betrieb gesucht, da haben wir auch gleich einen gefunden. Und weil immer ein normaler Betrieb kann man heute nicht mehr schweißen, weil geschweißt wird da nichts mehr. Und dann haben wir da den Tank leer gemacht, den Öltank, und haben den Auspuffschlauch in den Öltank rein, damit da Abgas drin ist, also kein Sauerstoff. Das ist so eine übliche Geschichte, okay. Wenn man auch einen Benzintank schweißt, dann nimmt man den Auspuff und Schlauch drauf und tut in den Tank rein und aber verbläst dieses, verbrauchte Luft, verbläst den Sauerstoff und damit brennt nichts.
So, okay.
Und der Chef hat gesagt, okay, ich will da nichts sehen. Und dann haben wir das Ding reingeschweißt und eine Viertelstunde später ist der Walter wieder weitergefahren. Und die Offiziellen haben die Zeit gar nicht gestoppt, weil sie schon befürchtet haben, dass sowas rauskommt. Und da fuhr der Walter schnellste Zeit mit dem GT3. Und da waren ja alle die Leute, also die guten Rallye-Fahrer, alle dort.
Sind Sie Fan von der aktuellen technischen Entwicklung? Also jetzt DSG, Doppelkupplungsgetriebe? Oder sind Sie eher so einer, der sagt, nee, also ich mag gern so ursprüngliche Autos mit Haarschaltung und die Entwicklung jetzt, das ist eigentlich jetzt nicht mehr so meins?
Ja, also ich glaube, also in dem professionellen Sport brauchte man nicht so vieles. Also wie zum Beispiel Traktionskontrolle. Der Fahrer soll die Traktionskontrolle mit dem Fuß machen. Mhm. Also das ist seine Traktionskontrolle.
Ja.
Weil damit wären auch, sagen wir, die schlechteren Fahrer würden ihre Reifen ruinieren und es würde sie automatisch etwas sortieren. Doppelkupplungsgetriebe haben wir ja bei Porsche als erste angefangen im Rennwagen, also in dem Gruppe C.
1960,
sind diese Cup-Geschichte gefahren in Deutschland und dieses Doppelkupplungsgetriebe ist leider dann wieder mal ganz verschwunden gewesen und kam dann aber richtig massiv auch in die Normalstraße. Und es gibt nichts Besseres. Also das Doppelkupplungsgetriebe ist das beste Getriebe, wo ich jemals auf der Welt gesehen oder gespürt habe, weil es gibt keine Pause. Also wenn ich mit dem Gruppe 10 weiß, habe ich viele Versuche gefahren, bis man diese ganzen Sensorik abgestimmt hatte. Und ich habe da, wenn ich geschaltet habe, also am Z-Hang, so scharfe links, rechts, links, den Berg hoch. Und wenn ich da aus der Kurve rauskomme, wenn ich vom zweiten auf den dritten Gang schalte, habe ich noch ein paar Runden gedacht. Wieso sind da auf einmal dunkle Streifen, also nicht schwarze, aber dunkle Streifen, konnte man sehen. Und da war mir bewusst, dass ich da, wenn ich von zwei auf drei schalte, einen Zugkraftüberschuss habe. Weil ich schalte und der Motor dreht, ich sage jetzt mal Zahl, 10.000. Und diese Kupplung in dem Doppelgetriebe zieht den Motor runter auf 9.000. Mhm. Das heißt, die Leistung bleibt, aber diese Masse Motor runterziehen, bringt Zusatzleistung.
Und sorgt für durchdrehende Räder.
Ja, und das ist einfach beim Doppelkupplungsgetriebe, es gibt keine Zugkraftunterbrechung. Weil an jedem Golf, wenn Sie PDK drin haben, schalten Sie und es gibt keine Unterbrechung. Mhm. Die kann man scharf machen bis Ultimo oder dann, wie bei uns im Renault, Überschneidung, sodass man das sogar nützt, diese Runterbremsaktion vom Motor auf die niedere Drehzahl, da man das als Power benutzt, also performancemäßig. Und wir haben da mal einen Versuch gemacht, den Paul Ricard, es gab da immer Zweifler, und dann haben wir den Stuck gehabt und haben mit dem gleichen Auto an zwei Tagen Vergleichsversuche gefahren. Also einmal mit Schaltgetriebe und einmal mit dem PDK. Mhm. Und er musste 20 Runden fahren, neue Reifen drauf, hat ein paar Einfahrrunden gerieben mit alten Reifen. Also alles versucht gleich zu machen. Und da stieg der aus dem Schaltgetriebe aus, hat es morgens vielleicht 7 oder 8 Grad gehabt. Es war in Ricard relativ kalt. Mhm. Und der stieg aus dem Auto aus, Schweiß gebadet, seine langen, wenigen Haare hingen drunter, tropfnass von dem Schaltgetriebe. Und durch die Kälte stieg da so eine Dampfwolke aus. Also es war über ihm so wie so ein Heiligenschein. Ja. Und dann fuhr er mit dem PDK und fuhr im Schnitt, glaube ich, 2 Zehntel schneller, 3 Zehntel schneller. Und stieg aus dem Auto aus, wie wir da sitzen, trockene Haare. Und hat gesagt, ja, war, ist schon vorbei. Ich hätte nur lang fahren können. Also das ist psychisch, physisch eine unglaubliche Erleichterung. Aber sonst wäre ich also auch dafür, dass man einfach die guten Fahrer damit bevorteilt, dass sie das besser können als ein schlechterer. Also im Rennsport.
Im Rennsport, ja. Wer war so, jetzt haben Sie ja gerade im Stuck gesagt, Röhrl, Stefan Bellof haben Sie kennengelernt, Jackie X. War da so der beeindruckendste Fahrer für Sie? Und warum?
Also für den phänomenalsten Fahrer, den ich kenne, ist der Walter. Das ist gar keine Frage. Mhm. Der Mann hat A, fotografisches Gedächtnis. Also wir haben zusammen Monte Carlo trainiert und wir haben uns abends immer getroffen, auch aus Sicherheitsgründen. Wir wussten immer, wo die anderen rumfahren und haben damit ein bisschen Sicherheit gehabt, dass wenn was kaputt geht oder so, dass man den findet. Damals war ja Handy noch nicht so, eigentlich gar nicht.
Ja, genau.
Und wenn wir abends dann im Hotel saßen und haben gegessen, und der Walter hat gesagt, also in Bursay, die Sonderprüfung da hoch, da oben nach 3 Kilometer gibt es mal den Baum links, da musst du aufpassen, da darfst du nicht innen rein, weil da gehst du gerade so runter.
Ja, mein Gott,
von was redet der denn? Und da gibt es ja eine ganz üble Geschichte, eigentlich übel, dass da Christian, die sind mal also Werksauto gefahren und der Christian hat sein Rotbuch gehabt, so ein Umschlagbuch, Und die starteten und der Christian las 200 rechts, 3 oder was, so Käufel was. Und da haben sie schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Weil nach 200 Metern war noch gar keine Kurve. Und da ist ja bei denen sofort Signal auf Rot. Und dann hat der Christian gemerkt, dass er das falsche Buch hatte. Und dann sind sie gefahren. Und der Walter, das war, der, wenn er es erzählt hat, hätte er gar nicht weiter erzählen brauchen. Der Walter hat die Sonderprüfung gewonnen, ohne Rotbuch. Und hat dann in seinem Zorn, den er haben kann und der auch gewaltig ist, zum Christian gesagt, das, bloß dass du mal weißt, wie wichtig du bist in dem Auto. Muss man sich vorstellen. Aber das zeigt eigentlich, dass er sowas von ein einprägsames Gehirn hat. Der kann also Dinge erzählen, die kein Mensch weiß. Mhm. Und damit hat er einen riesen Vorteil. Er braucht den Christian, hat er braucht zur Navigation und eigentlich zum Bestätigen, was sein Gehirn ihm vorgaukelt. Also dass einfach nochmal Sicherheit da war. Mhm. Aber das ist ja auf Rennstrecke so. Er ist ja in Mugello mal bei Lancia gefahren, Gruppe C. Und da ist der, ich glaube, der Patrese oder wer gefahren.
Carlo Patrese mit dem Beta Monte Carlo, ne?
Ja. Ja, ja. Und da ist der 3 Tage lang mit dem Gruppe C gefahren. Und dann ist der Walter runtergekommen und ist reingesessen und ist nach 6 Runden ein Zehntel oder 2 schneller gefahren wie der Patrese. Und das ist bei ihm genauso. Weissach ist ja keine einfache Strecke. Also Weissach ist wirklich, weil es viel Up and Downs hat, wo man nicht einsieht und so. Mhm. Also Theo Fabio hat mal gesagt, das ist die tricky Strecke für schlechthin. Also ich bin mit ihm ein paar Mal rumgefahren, mit jedem eigentlich. Mhm. Und nachdem ich sie kenne, habe ich da meine Vorteile immer ausgespielt und habe dann so gemacht, dass er die Angst um sich gegriffen hat. Und da, das geht aber mit dem Walter nicht. Also nach ein paar Runden ist es bei ihm erledigt. Also der Walter ist von der Seite der Beste. Wir haben mal Allradlenkung gemacht im Gruppe C, also Hinterachslenkung. Und ich bin da viele Versuche gefahren, Slalom, symmetrischer Slalom, also mit Pylonen in gerader Linie. Und da haben wir also Zeiten gefahren, die waren gewaltig. Und dann sind wir nach Ricard gegangen und da ist der Walter, hat keine Zeit gehabt und dann haben wir gesagt, das ist vielleicht für den Walter nicht schlecht. Weil er ist ja, sagen wir mal, nicht gleich erschrocken, wenn einmal ein Drift zustande kommt. Und dann ist der Walter gefahren mit dem, was ich abgestimmt hatte. Und dann hat der Singer ihn reingeholt und haben wir gesprochen. Und hat der Walter gesagt, also er spürt da nicht viel von der Achse. War mir auch klar, wenn es gut macht, ist das nicht so, dass es der Fahrer erschreckt oder so. Ja. Also er glaubt nicht, dass es ein Vorteil wäre. Also in die Richtung ging die Formulierung. Und dann haben wir dem Elektroniker gesagt, also ausschalten auf Nullstelle. Und dann sind die Start- und Zielkurve, wo auf die Gerade geht, wo man die Box entlang fährt, ist so fast 90 Grad Kurve, zweiter Gang oder sowas. Vielleicht auch dritter, wenn man schnell ist. Auf jeden Fall, der Singer und ich standen unten an der Mauer mit unserem Schreibblöckchen da. Und der Walter kam da rum und wir sahen nur die Seitenscheibe vom Auto. Und der Singer sein Buch so ganz demonstrativ zugemacht und gesagt, das war's. Weil unter normalen Umständen wäre das Auto in der Leitplanke gelandet. Und dann habe ich gesagt, halt, jetzt mal langsam. Dann hat er das 3 Runden lang gemacht, ist jedes Mal mit dem Auto total quer gekommen. Er hat gesagt, wo er zurückgekommen ist, hat er gesagt, das ist ja gigantisch, das ist ja unglaublich. Und dann hat es aber die 4 verboten, Hinterachslenkung.
Okay.
Also das ist auch Walter. Aber sonst von den Fahrern, von der Rennerei, ist ja keine Frage. Also Leute wie in Senna, aber von denen, wo ich kennenlernte, war der Stefan der mit dem meisten.
Stefan Belloff.
Aussicht, dass das mal ein ganz toller geworden wäre. Und an sich von denen, wo wir hatten, war der X ohne Zweifel einfach toll. Der Bursche hat Sachen leisten können. Also da in Le Mans, wo er 6 Stunden am Stück gefahren ist mit dem 908er, wo die zur Attacke geblasen sind, ist er ja 6 Stunden sitzen geblieben. Das durften sie damals noch. Und ich hatte brennen lassen von Anfang bis Schluss. Also in dem täuschen sie viel und denken, das wäre ein bisschen arroganter Herrenchauffeur, aber der X ist unglaublich. Also jede Beziehung.
Und das war sie auch schon wieder, die alte Schule für diese Woche. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. In der nächsten Woche rede ich mit einem, dessen Bücher wahrscheinlich jeder Autofan schon einmal in der Hand gehabt hat, Dr. Rüdiger Etzold. Er ist der Schrauberpapst, denn mit seiner Buchreihe So wird's gemacht hat er selbst mich mal in die Tiefen des Motorraums getrieben. Aber er hat uns nicht nur gezeigt, dass Autos kein Hexenwerk sind, sondern auch mal ein ganzes Auto konstruiert. Den legendären Karmann GF Buggy auf Käferbasis haben wir ihm zu verdanken. Freut euch auf nächsten Donnerstag. Bis dahin eine möglichst pannenfreie Zeit.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.